Ralf, du hast da schon den roten Teppich ausgerollt. Wir haben ja heute Pfingsten. Genau. Und Pfingsten ist ja geprägt davon, die Jünger von Jesus haben sich verbarrikadiert. Die haben ja eine Berg- und Talfahrt erlebt. Jesus Christus war geboren worden, hat 30 Jahre Menschen gedient, war anfassbar. Wer mich sieht, sieht den Vater, hat Jesus gesagt. Dann ist er gekreuzigt worden. Karfreitag, das war die Stunde der Finsternis, als sogar 3 Stunden lang das Licht ausging, hätte ich fast gesagt, da eine Finsternis auch gewesen ist. Und da hat die ganze finstere Welt auch gemeint, den haben wir um die Ecke gebracht, den Jesus, der immer gesagt hat, er sei der König vom Reich Gottes. Aber am 3. Tag Ostern ist er auferschreckt worden, auferstanden von den Toten und hat neues Leben emporgeführt. Und die Jünger waren natürlich total platt. Und auch die Frauen und überhaupt, die ihm begegnet sind und so, waren völlig verdattert. Aber dann plötzlich war Auffahrt. Und Jesus Christus wird durch Gott aufgenommen. Ich sag's mal so salopp, verschwindet hinter den Wolken. Und das ist die Situation von den Jüngern in Jerusalem. Die haben sich verbarrikadiert. Eine Riesenenttäuschung. Was ist jetzt mit dem viel gepriesenen Messias, von dem ja auch die Jünger viel gepredigt haben und so? Und ihnen war richtig der Mund verschlossen. Sie haben sich verbarrikadiert. Sie hatten einfach auch Bammel, weil über so einen Versager wie den Jesus auch noch andere Leute zu motivieren und mit Jesus bekannt zu machen, das geht irgendwie nicht und das passt auch überhaupt gar nicht. Sie haben sich eigentlich eingemauert. Und dann passiert Pfingsten. Und ein Sturm bricht los. Der Ralf hat es gerade vorgelesen, auch vorhin, oder nacherzählt auch, was in der Heiligen Schrift steht, in der Apostelgeschichte, das Wehen des Heiligen Geistes und dann dieses Hörwunder auch, es war kein Sprachwunder, ein Hörwunder, dass die Jünger plötzlich Mut gefasst haben, dort gepredigt haben und es waren ganz viele Völkerschaften da, in dem Jerusalem aus ganz verschiedenen Bereichen, wo es ja damals auch schon Juden gegeben hat, um zu diesem Pfingsten, zu diesem Erntedankfest sich zu treffen auch so. Und alle verschiedenen Völkerschaften mit ihren verschiedenen Sprachen hören die Jünger in ihrer eigenen Sprache predigten. Aber das ist der Kern von Pfingsten. Verängstigte Menschen verlassen die Mauern, hinter denen sie sich verbarrikadiert haben, aus Angst und treten hin, treten in die Öffentlichkeit und machen das Herz auf und machen Zmuluf und reden von dem Jesus. Sodass 3000 Menschen zu dem Moment die Frage stellen, hey, was sollen wir jetzt tun? Und es wurden Tausende getauft, weil sie zum Glauben gekommen waren. So, und jetzt möchte ich aber heute nicht über das Pfingstwunder in dem Sinn in Jerusalem predigen, sondern über einen kleinen Abschnitt, 2 Verse aus dem 2. Timotheusbrief, die Verse, also Kapitel 1 und die Verse 7 und 8. Und Paulus schreibt hier an den jungen, offensichtlich auch immer wieder verängstigten Timotheus, seine Mitarbeiter, man schätzt so, der ist so um die 20 gewesen. Der Paulus schreibt da, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Genau. Nathanael, danke, du hast schon mal die Folie an die Wand geworfen. Ich habe meinen Gedankenanstößen so das Motto gegeben, ein Bollwerk gegen Angst und Furcht. Und dieses Bollwerk, das ist ein Foto von einem Bollwerk in den Niederlanden. Ihr wisst vermutlich, die Niederlande haben sehr viel Land dazu gewonnen, indem sie zur Nordsee hin so Polder gebaut haben. Ich erkläre das jetzt nicht alles im Detail. Aber das heißt, die haben Land gewonnen durch Schlick und Sand und alles, was die Nordsee angespült hat, ist ja Richtung Nordwesten, wo oft die Stürme auch kommen. Und dieses Bollwerk ist ein Schutz für die Situation von Sturmfluten, die es oft gibt in den Niederlanden an der Küste, auch da, wo ich aufgewachsen bin. Bin da hinterm Deich aufgewachsen bei auflaufender Flut und so. Und da braucht es immer Schutz gegen die Sturmfluten. Und das ist so ein Bollwerk. Und ihr seht, wie machtvoll das aussieht. Und ihr seht auch, dass es nicht einfach windstill in der Nordsee, das ist fast nie der Fall. Und die Wellen pushen dagegen und schützen aber das Binnenland. Das neu aufgeworfen wurde, das neu angeschwemmt wurde und das immer mehr auch stabilisiert werden muss natürlich. Ein Bollwerk gegen Angst und Furcht. Und Angst und Furcht ist das Thema von den Jüngern, wo sie sich verbarrikadiert haben. Und dann sind sie an die Öffentlichkeit getreten und waren gleichzeitig geschützt vor Angst und Furcht. Und das finde ich jetzt sehr bemerkenswert. Ihr wisst vielleicht, ich habe es nicht nachgezählt, aber ich weiß schon, seit ich Christ geworden bin, im zarten Alter vor 19 Jahren, da haben mir das so meine geistlichen Mütter und Väter auch schon immer wieder gesagt. 365 Mal heißt es in der Heiligen Schrift, in der Bibel, fürchte dich nicht. Also wer viel Zeit hat, kann das mal alles nachzählen. Aber es ist ein schöner Gedanke. 365 Mal. 365 Tage hat das Jahr. Und so ist die Heilige Schrift. Und das ist immer wieder so auch der Drive, sage ich mal so, von der Heiligen Schrift. Das Thema, das Kernthema, uns immer wieder zu ermutigen, uns hinzuweisen auf die Macht Gottes, auf den König des Reiches Gottes und natürlich heute will ich das auch tun, auf den Heiligen Geist. Und da sagt nun der Paulus zum Timotheus, Gott hat uns und dir, lieber Timotheus, nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Also von Menschen, die sich wie erdrückt fühlen, von anderen Menschen, von Situationen, von Lebenssituationen, die einfach nicht im Griff sind, gibt es ja in der Bibel zuhauf. Abraham hat es gehört, direkt vom lebendigen Gott. Fürchte dich nicht, als Gott ihn gerufen hat, das Land zu verlassen. Also stell dir das mal vor, ein 75-Jähriger, so alt war der Abraham ungefähr, schätzt man damals, als er das hörte. Und der bricht auf, der ist doch schon längstens pensioniert, aber der steht auf und schnallt sattelt seine Kamele, stelle ich mir so vor, und packt Sack und Pack. Und bricht auf und Gott sagt ihm, fürchte dich nicht. Oder der Engel sagt zu Maria, als der Engel der Maria offenbart, sie wird schwanger sein und einen Sohn gebären, Jesus Christus, der Immanuel, der Gott mit uns heißen soll, da sagt der Engel auch, fürchte dich nicht. Drei Worte, fürchte dich nicht. Dann die Hirten auf dem Feld, Weihnachten. Die ahnen überhaupt nichts Böses und plötzlich ist da die Menge der himmlischen Heerscharen. Übrigens ein ganz interessanter Gedanke, dass es nämlich sehr militaristisch zu und her geht, da in der Nähe von Bethlehem, diesem Kuhdorf. Das war ja ein völlig abgelegenes Kaff, dieses Bethlehem. Und plötzlich ist da die Menge der himmlischen Heerscharen. Und das hören und das sehen die Jünger. Und der Engel sagt zu den Jüngern, zu den Hirten, fürchtet euch nicht. Und damit beginnt die Geschichte von Jesus Christus. Oder nachdem Jesus Christus auferweckt worden war und die Frauen kamen ans Grab und die waren völlig verdattert, taucht ein Engel auf und sagt zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Aber zieht los, nehmt den Weg unter die Füße und sagt seinen Jüngern, was passiert ist. Und hier nun der Timotheus, der junge Timotheus. Und viele wollen den Timotheus auch nicht hören, weil die Botschaft von Jesus einfach total unbequem ist. Und Paulus sagt ihm, Timotheus, wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jo, jetzt kann ich mir vorstellen, bräuchte es denn jetzt ein aktuelles Beispiel für angstvolle, furchtsame Situationen im Hier und Heute in unserem Leben? Und da finde ich, nee, das muss ich hier jetzt nicht liefern, weil ihr habt alle euren Rucksack des Lebens dabei. Und ich würde euch höchstens bewusst machen, schau mal in deinen Rucksack rein, auch jetzt. Weil sicher, also ich nehme mal an, bei niemandem von uns ist das nicht der Fall, dass uns irgendetwas ängstigt, irgendwas zurückhält, uns irgendwie Furcht beschleicht. Wegen einer vielleicht drohenden Diagnose oder man ahnt es, dass irgendwas auf einen zukommt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und ich bitte dich jetzt, also es heißt ja immer, weiß nicht, euer Lobpreisteam ist wahrscheinlich sehr realistisch, neben der geistlichen Ausrichtung auch. Und Lobpreisteam sagt wahrscheinlich und hoffentlich nicht, lass deinen Alltag jetzt mal zurück. Wir wenden uns jetzt an Gott. Das halte ich für ziemlich unbiblisch. Entschuldigung, ich sage es jetzt einfach mal so. Denn wir sind komplett und brutto und mit allem, was wir sind und haben, sind wir willkommen im Angesicht Gottes und dürfen auch im Lobpreis vor ihn treten, mit allem, was auch in unserem Rucksack drin ist. Und deswegen, super gut, habt ihr gehört? Er sieht das offensichtlich so, du bist hier der Lobpreischef, gell? Also ich sag's mal einfach so. Ja, nee, sehr, sehr gut, toll, wenn das bei euch so ist. Dass Realität und die Perspektive vom Reich Gottes, der Himmel und Jesus Christus, die lieben sich, das gehört zusammen. Und deswegen ist das hier so praktisch auch. Ich muss jetzt gar keine Anschauungsbeispiele liefern für Angstvolles oder Furchtsames, weil ihr habt ja alle eure Beispiele dabei. Das möchte ich euch jetzt an dieser Stelle einfach ganz kurz bewusst machen. Und wenn jetzt hier der Paulus schreibt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Also ich finde so, das tönt so richtig deutsch und deutlich, wie man ja immer so schön sagt. Sagt auch, das ist einfach klar und es ist simpel auch zu verstehen, es vielleicht jetzt zu integrieren, dazu brauchst du ein bisschen was, aber auf das will ich gleich auch noch eingehen, aber der Paulus sagt zum Timotheus nicht, hey, Kopf hoch, wird schon wieder werden und das sage ich auch nicht dir, auch bezüglich auf dem, was vielleicht in deinem Rucksack jetzt an angsteinflößenden oder furchtauslösenden Paketen drin ist und womit du dich immer wieder auseinandersetzen musst. Ich sage auch nicht, ja, ignoriere das doch einfach, das ist keine Realität. Doch, es ist Realität. Und gleichzeitig, Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben. Das ist nicht der Geist von Pfingsten. Und das ist einfach mal wichtig, sich das zuallererst mal vor Augen zu halten. Und ich liebe diese biblische Passage sowieso sehr, schon ganz, ganz lange, weil hier ist so dieses entweder oder. Und ich bin ein sehr bildhafter Mensch, so innerlich. Ich stelle mir das immer so auch vor Augen. So, also wenn das die Seite der Furcht ist und ich bin hier mit meinem Leben eigentlich hier in dieser Position, dann ist mir klar, auch mir als Mensch, obwohl ich Berufschrist bin, also ich habe ja auch viel Bammel. Und wenn wir auch noch ganz kurz nachher drauf kommen, so auch mit anderen Menschen das Evangelium zu teilen, um das geht's ja dem Paulus hier in seinem Brief an den Timotheus. Schäme dich nicht wegen dem Evangelium. Und dann sagt er, Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben. Weise diesen Geist zurück. Gib ihm keinen Raum. Glaube diesen Geist nicht, sondern, und jetzt kommt, Gott sei gelobt, die andere Perspektive, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist jetzt, also das lade ich euch einfach jetzt mal ein, euch das vor Augen zu halten. Erstens, er hat dir den Geist der Kraft gegeben. Also lass das mal so langsam oder schnell runterrutschen vom Gehör so ins Herz und halte dir das vor Augen. Das ist die Realität. Der Heilige Geist für dich, der Geist der Kraft. Das ist das Dynamit. Also, ich will euch hier nicht mit Griechisch stressen, aber so in der griechischen Sprache, der ist hier ursprünglich das Neue Testament geschrieben worden, da steht Dynamis. Also, du bist erfüllt und du bist beschenkt worden mit dem Geist der Dynamis, der Kraft. Nimm es ernst und hängst dir vielleicht im Bad an den Spiegel, dass du das immer wieder und noch mehr wirklich auch vor Augen hast. Und das ist immer wieder das Thema auch. Denn ich möchte nur mal ganz kurz an eine Episode erinnern im Alten Testament. Für uns als neutestamentliche Christen gilt das Alte Testament, hat jemand mal gesagt, als Bilderbuch für unser geistiges Leben. Ich schätze das. In 4. Mose, Kapitel 14, da sollten eigentlich, das war der erste Versuch, sollten die Israeliten eigentlich so ins verheißene Land einziehen. Und sie haben 40 Kundschafter geschickt. Und die kamen zurück und von den 40 Kundschaftern hatten 38 einen riesigen Bammel und haben das ganze Volk verrückt gemacht. Da leben Riesen. Also merkt ihr auch, ich meine, das ist alles Historie, das ist alles Geschichte, also wahre Begebenheit und nicht einfach ein Märchen oder symbolisch. Manche Situationen, auch in meinem Leben, in deinem Leben, die türmen sich plötzlich so auf. Aber wenn mir mal jemand mich zur Seite nimmt oder dich zur Seite nimmt und dir mal zuhört, dann könnte so eine Person, ich habe so jemanden, könnte dir vielleicht auch sagen, du, ich sehe was du nicht siehst. Und das sind keine Riesen, wie die Kundschafter, die 38 da propagiert haben und das ganze Volk verrückt gemacht haben. Und dann berichtet der Mose davon Josua und Kaleb. Und dann ist ein ganz interessanter Satz: In denen war ein anderer Geist. Genau. Das finde ich so bemerkenswert. In denen war eine andere Haltung. Ich meine, es waren 40 Leute, die haben alle dasselbe gesehen und ausgekundschaftet damals in diesem Kanaan und kamen zurück. Und 38 haben gedeutet, viele Riesen, die werden uns fressen, wir werden das überhaupt nicht schaffen. Aber Josua und Kaleb sagen, weil in ihnen der Geist der Kraft wirkte, weil sie sich auch dafür geöffnet haben wahrscheinlich, weil der Herr uns gnädig ist, wird er uns in dies Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließen. Und das ist so etwas wie realistischer Glauben, also Realismus vom Glauben. Ich möchte aber noch ganz kurz hinweisen, das gehört genau hierhin, auf Römer 8 am Schluss. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das mal nachlesen. Ich beschreibe es mal kurz. Der Paulus schreibt hier an die Römer, was er alles erdulden musste und erduldet und noch erdulden wird. Verfolgungen und Anfeindungen. Und wir fühlen uns wie die Schlachtlämmer, die zum Opfer geführt werden, sagt der Paulus da. Und dann in Vers 37, und boah, das ist für mich so wie so eine Kernpassage, da sagt der Paulus, aber, also in der Kindererziehung sagt man ja oft, nichts aber. Aber Paulus sagt hier, aber, angesichts von all dem, das kann er ja nicht wegdiskutieren. Aber in all dem, schreibt er, triumphieren wir weit durch den, der uns Kraft gibt, das ist Jesus Christus. Das ist sensationell, verstehen wir? Aber das ist so das Spannungsfeld. Die Realität, ich sag's mir jetzt ganz salopp, kann man auch nicht wegbeten. Also leider, Gott sei es geklagt. Also ich hätte da eigentlich auch gerne viel, viel mehr so Gebetserhörungen. Aber jetzt auch bei Paulus, die Dinge sind da, die einen bedrängen und Druck machen und beengen. Angst hat zu tun mit Enge. Daher kommt das Wort Angst auch so. Und das ist einfach die Realität. Aber in dem Ganzen, und da könnte man jetzt ein paar Kraftwörter nutzen, mache ich jetzt hier aber nicht. In dem Ganzen triumphieren wir. Bleiben wir aufrecht. Bleiben wir ermutigt. Bleiben wir standhaft. Bleiben wir unterwegs weiter mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus. In dem triumphieren wir weit. Durch den, der uns Kraft gibt, nämlich Jesus Christus. Und das ist es hier genau. Er hat uns den Geist der Kraft gegeben, schreibt der Mose an den Timotheus. Und übrigens, wir haben Pfingsten. Also der Aspekt von Kraft, ich mache da mal so einen kleinen Rippenstoß, auch zu mir. Wenn wir im Zusammenhang mit Pfingsten von Kraft reden, dann wäre es schon sehr biblisch, dass wir primär daran denken, wie wir und dass wir nach außen treten, um für Jesus Christus Zeugen zu sein. Denn das ist nachher die Aussage in Apostelgeschichte 1,8. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Und wozu? Zum das Evangelium weitertragen. überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, ganz Judäa und Samaria und bis ans äußerste Ende der Erde. Also ich traue mich jetzt mal hier nur einen kleinen Rippenstoß weiterzugeben. Also der Aspekt von Kraft im christlichen Glauben und Kraft des Heiligen Geistes, das ist nicht eine Kraft zum Genießen und wie toll, sondern eine Kraft zunächst mal zum standhaft bleiben, aufrecht bleiben als Jüngerin, als Jünger, als Nachfolger, Nachfolgerin von Jesus Christus, auch hier und heute in unserer säkularen Welt. Und ich kenne das genauso wie vielleicht auch viele von euch. Also ich merke auch manchmal so eine Situation, so Rainer, jetzt ist doch hier gerade die Tür ein Spalt offen. Jetzt wäre es angesagt, dass du jetzt das Gehege deiner Zähne öffnest und jetzt, weil es jetzt auch dran ist und richtig gut passt, jetzt einen Satz fallen lässt, der auch wirklich passt, wo deutlich wird, der Bamberger, der hat was zu tun mit dem lebendigen Jesus Christus. Also das wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Also dieser Kraftaspekt ist nicht zum Tollfinden und hier dann sitzen. Also hier heute Morgen ist ja nicht gefährlich. Verstehen Sie aber nächste Woche. Ich habe vor vielen Jahrzehnten mal ein Bild gesehen, wo über der Ausgangstür von der Kirche ein riesiger Banner angeheftet war. Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsfeld. Verstehen Sie? Ja, und das ist witzig und so. Aber nur zum Wissen. Dafür sind wir ausgerüstet worden mit der Kraft vom Heiligen Geist. Also ich habe erst gefunden, ich möchte das einfach mal deutlich machen. Also dort gehört dieses Thema Kraft im Glauben eigentlich zuallererst mal hin. Gut, und dann heißt es hier, nicht den Geist der Furcht, sondern den Geist der Kraft und den Geist der Liebe. Und da habe ich mich auch gefragt, was bedeutet das? Ich glaube, das ist vor allem zunächst einmal auch die Liebe zu Gott. Weil, das sagt ja Johannes auch in einem seiner Briefe, die Liebe treibt die Furcht aus. Also die Liebe zu Gott, das umschließt ja auch, ich bin sein Geschöpf. Ich bin sein Kind. Ich bin in seiner Hand. Er ist der Größte. Oder wie es da im Jesaja auch so schön heißt. Ich zitiere das mal kurz. Jesaja 41. Ich bin der Herr, dein Gott, sagte zu mir und sagte zu dir. Ich fasse dich bei der Hand, also bei der rechten Hand, und sage zu dir, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Und das ist ja eine Zusage, unter anderem diese Zusage, eine Zusage, die auch Wertschätzung und das, was wir an Liebe haben, dem lebendigen Gott gegenüber, wo das wachgerufen wird. Die Liebe zu Gott treibt die Furcht aus. Aber, und das ist jetzt ein weiterer spannender Punkt, auch die Wertschätzung, die Liebe für Menschen. Ich glaube und ich denke, das ist auch sehr schriftgemäß, die Liebe zu Gott setzt auch Quellen frei, dass wir auch Menschen wertschätzen können. Menschen lieben können. Ich finde das immer ein sehr starkes Wort, deswegen rede ich immer eher von Wertschätzung so. Weil darunter kann ich mir ein bisschen mehr vorstellen. Weil Menschen sind ja einfach alle komisch. Und ich auch. Und jeder und jede von uns ja auch. Und da braucht schon so etwas. So, also was uns verbindet, ist ja nicht die gemeinsame Liebe zu Briefmarken. Beispielsweise. Oder dass wir alle gerne kochen oder so. Sondern wir sind ja Gemeinde. Und das heißt grundsätzlich, wir sind verbunden durch den Heiligen Geist. Aber das klärt auch noch nicht alles. Und das heißt auch immer wieder, dass wir durcheinander, also wenn wir anderen begegnen in der Gemeinde, hier heute Morgen, auch immer wieder hindurchschauen. Er oder sie ist ein geliebtes Kind Gottes. Sohn Gottes, Tochter Gottes und wir sind Familie. So, und ich verachte meine Schwester nicht und nicht meinen Bruder. Also rein familiär. Also Gott sei Dank ist das bei mir und meinen drei Geschwistern so, dass wir Respekt füreinander haben, Zuneigung und einander auch mit Hilfe zur Seite stehen. Aber das ist nicht selbstverständlich. Aber die Liebe Gottes setzt auch die Liebe und die Offenheit und die Zuwendung zu Menschen auch und gerade in der säkularen Welt frei. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt auch gerade für einen Timotheus, weil es darum geht, dass auch er das Evangelium teilt mit Menschen. Dass er sich des Evangeliums nicht schämt. Und jetzt noch ein dritter Punkt. Sondern er hat uns gegeben den Geist der Besonnenheit. Und das ist jetzt ein ganz, ganz spannender Aspekt, der besonders, den ich vielfach auch treffe. Ich habe in St. Gallen 4 Jahre Beratungswissenschaft studiert und so, mit ganz, ganz vielen Übungen und so. Und immer geht's darum, ich stresse euch jetzt, Entschuldigung, mit 2 Fremdwörtern, immer geht's darum, in der Beratung, der Begleitung von Menschen, auf die Meta-Ebene zu gehen. Nur ganz kurz, Meta-Ebene ist so die Vogelflug-Perspektive. Also über etwas nachdenken. Und der zweite Begriff, den ich jetzt gebrauchen möchte, ist bewusst Reflexionsfähigkeit. Bitte fallt nicht in Ohnmacht, ist auch gar nicht so schlimm. Aber ich finde, das sagt unglaublich viel. Und Reflexionsfähigkeit, das heißt Nachdenken über. Und das bedeutet jetzt mal ein Bild gesprochen, was der Paulus dem Timotheus jetzt hier sagt. Er hat uns den Geist, den Heiligen Geist gegeben, den Geist der Besonnenheit. Und das ist die Fähigkeit, dass ich in schwierigen Situationen, wo ich gerne ausrasten möchte, also ich bin ein relativ impulsiver Mensch auch so. Also ich kann schnell mal ausrasten und tu das dann. Aber es gelingt mir immer wieder mehr. Und ich merke es auch, oh, jetzt habe ich aber gerade Schiss. Jetzt traue ich mich einfach nicht, diesen Menschen gegenüber mich zu Jesus zu bekennen. Und einfach so, weil es sich auch so gerade ergibt, so einen kleinen Dialog entwickeln, eine kleine Begegnung, Gespräch, wo auch nicht nur Gott, sondern auch Jesus Christus vielleicht vorkommt. Und jetzt heißt Besonnenheit die Fähigkeit, der Geist der Besonnenheit, dass ich in der Lage bin, neben mich zu treten. Und jetzt ganz kurz mal über den Rainer, der jetzt in der Situation jetzt gerade ist, und emotional ist das anspruchsvoll. 3-mal tief durchatmen. Man kann ganz, ganz schnell besonnen mit Besonnenheit oder Reflexion reagieren. Das heißt, ganz kurz mal drüber nachdenken, was ist hier eigentlich die Situation? Wer hat hier eigentlich die Macht? Wer hat die Initiative? Geht es darum, dass ich so klein bin mit Hut und Bammel habe? Und dann ich auf der Meta-Ebene signalisiere dann dem Rainer, du Rainer, hey, du weißt genau, wer hier die Macht hat. Und auch wenn das jetzt gerade so zu Beginn so eine Art von Dialog werden könnte, so eine Gesprächssituation, hier steht noch ein Dritter dabei, Jesus Christus. Und der hat die Macht und der hat's im Griff. Der ist nicht hinter der 7. Wolke. Und ich denke jetzt gerade laut, wenn ich das alles so sage, das ist genau diese Besonnenheit. Besonnenheit, da steckt auch Nachsinnen drin. Also das heißt, und wir als Christinnen und Christen, wir wissen dazu ja ganz viel. Wer hat eigentlich die Macht? Der Mensch, meine Emotionen, meine Angst oder Furcht? Nein, die Macht hat Jesus Christus und der Heilige Geist. Und Nathanael, vielleicht kannst du jetzt mal die nächste Folie zeigen. Jo, genau. Ja, die hatte ich eben schon vorhin mal zeigen können und sollen. Genau. Also das sind diese drei Posten da. Der Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und links ist ja ein ganz berühmtes Gemälde von so einem norwegischen Künstler. Das heißt einfach Angst. Und ihr seht da die schreckensgeweiteten Augen und die ganze Atmosphäre ist sehr furchteinflößend. Genau, das hatte ich vorhin schon mal zeigen wollen, aber jetzt ist egal. Und vielleicht noch die nächste Folie, Nathanael. Und da habe ich das gefunden und das gefällt mir so richtig gut, weil das ist ein Resultat von Reflexionsfähigkeit, also von Besonnenheit. Wenn die Furcht an meine Tür klopft, dann schicke ich den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit hin. Verstehen wir? Und da ist man da nicht mehr, steckt da nicht mehr in dem ganzen, in dieser ganzen Schlamassel drin. Und ich versinke in meiner Angst und Furcht und Trägheit und Passivität, lieber nichts machen, lieber jammern und träge sein und sich von anderem regieren lassen, eben von Angst und Furcht und mein Versagen, sondern sich aufrichten. Wenn die Angst oder die Furcht an meine Tür klopft, ihr merkt, das ist wieder so dieses Bild, wenn die Furcht an meine Tür klopft, ich stehe jetzt hier da sozusagen ein bisschen neben mir und die Furcht klopft an, dann schicke ich den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit hin. Das finde ich, also ihr merkt, vielleicht geht es euch ein bisschen ähnlich. Also ich lebe in einer reichen, farbigen, auch strukturierten Innenwelt so, dass ich mir diese Dinge richtig gut so vorstellen kann. Und das ist dieser Geist der Besonnenheit. Ich lasse mich nicht überrollen. Das heißt zum Beispiel, hier bringe ich mal kurz ein Beispiel. Genau. Ganz selten mal passiert es, dass ich nachts irgendwie wegen einem Albtraum oder einem sehr aufwühlenden Traum schweißgebadet wach werde. Und Gott sei Dank, inzwischen, schon seit einigen Jahren, habe ich gelernt, dann Jesus Christus anzurufen und nicht mich ärgern und dann ein Buch nehmen und irgendwas lesen und mich ablenken. Oder mal Aufstau und das Witziger, da gibt es ja verschiedene Strategien, was man machen kann. Mein erstes Ding ist dann, Herr Jesus Christus, du bist der Herr. Und in deinem Namen, Jesus Christus, gebiete ich dem Satan, dass er weichen muss. Ich gehöre nicht der Realität vom Albtraum, die mich so ergreifen wollte, sondern ich bin einzig und allein dein Kind. Und du hast Eigentumsrechte, allein du, auf mein Leben. Amen. Und versteht ihr, das ist so, also das ist für mich so Besonnenheit. Dass mir aber auch gerade klar ist, was wird hier eigentlich gespielt und ich dann auch entsprechend reagiere. Oder ich mache hin und wieder mal so in Basel am Claraplatz so einen persönlichen evangelistischen Einsatz. Das nennt sich Unternehmen Turbo. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Und ich möchte dazu nur ganz kurz sagen, da ist mir immer klar, also ich sitze immer erst mal 20 Minuten auf dem Bänkli. Und zwar, ich setze mich immer auf die Lehne, damit man mich auch sieht. Da sind verschiedene Bänkli da am Klarer Platz. Trams fahren da durch und so geht das. Und dann sitze ich da, dass man mich auch sieht, weil das möchte ich ja gern. Aber dann 20 Minuten, ich werde mir bewusst, wer ist hier eigentlich der Herr? Wenn man da nämlich sitzt, also du könntest gerade in die Depression fallen. Die Leute, die da durchschlendern und abgestürzte Leute und das Rotlichtviertel ist auch da gerade ein, zwei Straßen weiter. Überhaupt Angeschlagene und so. Und die Trams fahren da durch. Du spürst förmlich die Macht vom Alltag. Und hier muss man einfach wissen, wer hat hier eigentlich die Macht. Und das ist für mich jetzt auch wieder Besonnenheit, dass ich mit Jesus Christus, mit dem Herrn Zebaoth, das ist der Herr der Heerscharen, über den Klarer Platz und die Leute, die hier so durchströmen, einfach mal das Gespräch suche und vor allem an den Gott der Heerscharen, der himmlischen Soldaten, damit rechne und mir diese Realität vor Augen stelle. Jo, und dafür haben wir auch so das schöne deutsche Wort Geistesgegenwart. Jo, ich glaube, jetzt höre ich auf. Genau. Ja, jetzt habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und jetzt merke ich gerade, jetzt ist Doppelpunkt. Genau. Ich würde noch gerne beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Auferstandene bist, der Lebendige, dass du der bist, der zur Rechten Gottes sitzt und dass die Seite des Sieges und des Siegers. Und du regierst und du trittst für uns ein, sagst du sogar, heißt es sogar im Neuen Testament, du betest für uns, Herr. Und so beten wir dich an als extrem fürsorglichen, aufmerksamen Herrn, Jesus Christus, der uns eben nicht, genau nicht, den Geist der Furcht geschenkt hat, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und diese drei Teile kommen von dir, Jesus Christus. Und ich bitte dich für jeden und jede hier heute Morgen auch, dass wir das neu oder zum ersten Mal oder so richtig bewusst auch erleben und dass uns das aufrichtet, dass uns das aufstellt. Dass wir noch in einer ganz anderen Art und Weise auch mit dir unterwegs sein dürfen, unterwegs sein bleiben dürfen, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.